Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Ameisen, Bienen, Mücken, Käfer und Schmetterlinge, sie alle gehören zu den Insekten und sie werden weniger. Krefelder Insektenforscher haben einen Schwund um unglaubliche 75% in den vergangenen 3 Jahrzehnten ausgemacht. Andere Studien kommen zu anderen Zahlen, doch der Trend wird kaum noch bestritten und er zeigt klar nach unten. Eine der Ursachen für diese Entwicklung könnte in der Landwirtschaft liegen. Viele machen vor allem die Behandlung von Äckern mit Pestiziden verantwortlich. Sie sollen die Pflanzen schützen, aber sie töten nicht nur Schadinsekten, Unkraut und schädliche Pilze. Viele Bäuerinnen und Bauern sehen sich zu Unrecht an den Pranger gestellt. Schließlich gehe es um die Ernährung einer sehr großen Zahl von Menschen ohne intensive Nutzung des Bodens. Gehe das nun einmal nicht. Darüber wollen wir heute in der Streitkultur reden. Unsere beiden Gäste befassen sich intensiv mit der Landwirtschaft aus ganz unterschiedlicher Perspektive. In Berlin begrüße ich Bernhard Krüsken, den Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes. Guten Tag, Herr Krüsken.
Schönen guten Morgen aus Berlin.
Und in Mannheim ist uns Thomas Radetzky zugeschaltet, Bio-Imker und Vorstand der Aurelia-Stiftung, die den Untertitel »Es lebe die Biene« trägt. Guten Morgen, Herr Radetzky.
Hallo miteinander.
Das Thema ist umstritten. Hier zu Beginn einige Stimmen aus unserem Programm aus den vergangenen Monaten.
Man verwendet ein Mittel, um eine Pflanze sozusagen von innen heraus giftig zu machen. Wo man sagt, alles, was hier dran krabbelt und beißt und saugt, ist per se ein Schädling, muss vernichtet werden. Das ist so eine Art Krieg gegen Insekten.
Man muss auch ein Stück weit für das Wirtschaften der Landwirte, ich möchte jetzt nicht sagen Verständnis haben, aber die Betriebe müssen ordentlich wirtschaften. Das wissen die Bauern. Und die werden auch ihren Beitrag dazu leisten.
Wir hatten jetzt eine Situation, wo viel mit dem Finger auf die Landwirtschaft gezeigt wurde. Wir haben immer betont, es braucht auch das nötige Geld, um den Naturschutz draußen auf den Feldern und auf den Wiesen umzusetzen.
50% unserer Landesfläche ist Agrarfläche. Und wenn wir etwas tun wollen für die Artenvielfalt, dann müssen wir dort ansetzen, weil wir haben, das ist unbestritten, den höchsten Verlust an biologischer Vielfalt in den Agrarlandschaften.
Soweit Stimmen aus unserem Programm zum Thema Insektenschwund und Landwirtschaft. Herr Radetzky, Sie haben mit der Aurelia-Stiftung eine Petition für eine Reform der Kontrolle der Zulassung von Pestiziden in den Bundestag eingebracht. Mehr als 70.000 Menschen haben sie unterzeichnet. Sind für Sie Glyphosat, Neonicotinoide und andere Mittel der Hauptgrund, warum die Insekten weniger werden?
Ja, die Hauptursache für das Insektensterben und generell das Artensterben ist die intensive Agrarproduktion, die sich auf Kunstdünger und eben auch Pestizide stützt. Ich möchte aber betonen, dass trotz dieser inzwischen wissenschaftlich gesicherten Tatsache kein Landwirt am Pranger stehen dürfte. Denn die Art unserer Landwirtschaft wird jährlich durch europäische Agrarfördermittel in Höhe von 6 Milliarden Euro gesteuert. Und diese Politik wird maßgeblich durch unser Landwirtschaftsministerium, dem Deutschen Bauernverband und die Lobbyorganisation Moderne Landwirtschaft geprägt. Für das Sterben von Wildbienen, Honigbienen und anderen Insekten sind vor allem 3 Faktoren verantwortlich. Die Nistmöglichkeiten verschwinden, Gräbenhecken, Büsche, Baumgruppen weichen immer größeren Ackerflächen. Auf diesen großen Äckern verhungern unsere Bienen und ihre Brut, denn sie können sich nur durch Blüten ernähren. Und die 3. Ursache sind Vergiftungen und vielfältige unterschwellige Schäden durch Pestizide. Abertausende ökologisch wirtschaftende Betriebe weltweit beweisen, dass die Produktion von Lebensmitteln nicht im Widerspruch zum Insektenschutz zu stehen braucht. Um das Arten- und auch das Höfesterben zu beenden, brauchen wir also eine an Gemeinwohl orientierte Agrarförderpolitik, bei der die Steuermittel für öffentliche Zwecke ausgegeben werden, nämlich zur Ökologisierung und zum Artenschutz.
Herr Krüsken, konventionelle Landwirtschaft im Allgemeinen und Pestizide im Besonderen werden für das Insektensterben verantwortlich gemacht, ja auch durch Herrn Radetzky gerade, zu Recht?
Wenn das ja so einfach wäre, dann wäre es ja schön. Ja, wir haben hier ein paar Lobbyisten und wir haben Pestizide und Agrargeld. Aber die Welt ist komplizierter. Und hier gibt es ganz klar von unserer Seite auch die Ansage, das ist eine gemeinsame Aufgabe, Insektenschutz, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir haben, Sie haben das gesagt, Herr Ehring, 50% der Fläche in der Republik. Und deshalb sind wir auch sozusagen Standby, um unseren Beitrag zu leisten, auch aus einem vitalen Eigeninteresse heraus. Wenn die Ökosysteme nicht funktionieren, funktioniert Landwirtschaft auch nicht. Das ist klar. Aber man muss natürlich auch sagen, wir müssen, denke ich, sämtliche Ursachen anschauen. Und wir müssen auch mal festhalten, dass Landwirtschaft hier nicht nur in eigener Sache unterwegs ist. Wir sind ja sozusagen Agenten. Wir agieren für die Nachfrage von Verbrauchern und Ernährungsindustrie und haben mehrere Aufgaben. Und wenn jetzt die Aufgabe etwas für die Biodiversität dazukommt und wir Biodiversität in die Fruchtfolge integrieren können, um es mal griffig zu sagen, dann ist Landwirtschaft sofort dabei. Es gibt aber auch viel Unehrlichkeit in dieser Diskussion. Wir sind sozusagen in die Situation gesetzt, dass man dem Sektor Landwirtschaft seit Jahren und Jahrzehnten sehr viele Flächen entzieht. Wir haben 1,5 Millionen Hektar seit den 90er Jahren verloren. Und das führt natürlich zu einem Druck und auch zu einem Intensivierungsdruck auf die übrigen Flächen, auf die verbleibenden Agrarflächen. Und wir sehen kein Ende dieser Entwicklung. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, mit den Pestiziden ist das so eine Sache. Es macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, jetzt über Pestizide als Ganzes zu reden. Ich bevorzuge den Begriff Pflanzenschutzmittel, weil darum geht es, sondern es kommt maßgeblich auf die Anwendung an. Sie haben die beiden Reizworte Glyphosat und Neonicotinoide genannt. Es ist nicht der Wirkstoff per se, der bei unsachgemäßer Anwendung Folgeschäden hat, sondern es ist die Art der Anwendung. Und da müssen wir ansetzen und da können wir ansetzen. Ich kann auch Produkte, die für den ökologischen Landbau zugelassen sind, so unsachgemäß einsetzen, dass die Biodiversität leidet. Ich kann auch mit mechanischer Unkrautbekämpfung den Insekten die Nahrungsgrundlage entziehen und die Habitate zerstören. Biodiversität in der Agrarlandschaft ist etwas, das man organisieren muss. Das fällt nicht vom Himmel. Und wir sagen auch mit einem gewissen Maß an Selbstbewusstsein, das können nur die Landwirte.
Bleiben wir noch mal bei den Pestiziden oder Pflanzenschutzmitteln, je nachdem, wie man sie benennen will. Wenn Pestizide auch Nützlinge treffen, was läuft da falsch, Herr Radetzky und auch Herr Krüsken?
Naja, um ein paar harte Zahlen zu sagen, wir haben 95.000 Tonnen Pflanzenschutzmittel in 2017 Inlandsabsatz gehabt. Das sind 5,2 Kilo pro Hektar und pro Einwohner in der Republik mehr als ein Kilogramm. Und die Mengen sind seit 1995 unverändert. Das sind Zahlen vom BVL.
BVL ist das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, also die Zulassungsbehörde.
Richtig. Und bei Pestiziden, muss ich Herrn Krüsken widersprechen, müssen wir unbedingt auf die Frage der Sicherheit bei der Zulassung schauen. Wir haben keine unabhängigen Sicherheitsprüfungen für Pestizide. Die Industrie macht das selber. Und dabei wird nicht dem aktuellen Erkenntnisniveau der Wissenschaft entsprochen. Also wir sind in einer Situation, dass Bauern und Bienen und Bürger sich nicht darauf verlassen können, auf die Zulassung. Und zuletzt hat ja die EFSA, die Europäische Zulassungsbehörde, versucht, mit einer neuen B-Guidance, also einer Regulierung für die Prüfung von Pestiziden, insbesondere für Wildbienen und Hummeln, neue Regeln zu schaffen. Es ist inzwischen mit der ausreichenden Einsatz der entsprechenden Verbände erreicht worden, dass bei den neuen Prüfungsvorschriften Wildbienen und Hummeln nicht geprüft werden, also auf negative Effekte dieser Pestizide. Und das Problem liegt darin, dass wir in Europa ein gespaltenes System haben. Wir haben auf der einen Seite die Zulassung der Wirkstoffe, auf der anderen Seite die Fertigprodukte. Wir haben gewisse Kenntnisse, die aber auch nicht die sogenannten subletalen Effekte, also Kommunikationsstörung, Orientierung, Immunsystembelastung und so weiter betreffen. Das wird alles nicht untersucht. Und wir haben auf der anderen Seite die sogenannten Fertigprodukte, die eigentlichen Pflanzenschutzmittel. Und die werden ja erst zu diesem Pflanzenschutzmittel durch die Zuschläge. Beispiel Glyphosat. Glyphosat selber ist tatsächlich ziemlich ungefährlich, aber die entscheidende Wirkung entfaltet sich erst durch die Komposition im Fertigprodukt. Und dadurch, dass ich Oberflächenentspannungsmittel oder sowas dazu tue, die für sich genommen kein Problem sind, aber im Kontext eben die Wirkung entfalten, haben wir das eigentliche Problem, dass unsere Pflanzenschutzmittel als Fertigprodukt keiner angemessenen Prüfung unterzogen werden. Und Es hat auch das Europäische Gericht festgestellt, 2018, anlässlich der Einschränkung der Neonicotinoide, also Nervengifte. Da waren wir selber als Prozessbeteiligte beim Europäischen Gerichtshof in der mündlichen Verhandlung beteiligt. Das Europäische Gerichtshof hat dann im Urteil festgestellt, dass die erheblichen Defizite bei der Risikoprüfung vorliegen. Und wir wissen heute, dass ja alle neuen Pestizide, die als Ersatz zugelassen werden, unter den gleichen Zulassungskonstellationen geprüft werden. Und Frau Klöckner hätte gerne eine schnellere Zulassung.
Herr Radetzky, ich muss Ihnen an ganz
ja,
vielen
Ihr Widerspruch ist jetzt gefragt.
Ein Fragezeichen setzen. Ich würde Ihnen wirklich dringend empfehlen, doch mal diese Diskussion um die wissenschaftliche Qualität der Zulassung und der Risikobeurteilung mit den Behörden, mit der EFSA, mit dem BfR zu führen. Ich finde das sehr pauschal und undifferenziert, da einfach zu sagen, das ist unwissenschaftlich. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. B-Guidance-Dokument ist in der Anwendung und führt für eine ganze Reihe von Wirkstoffen dazu, dass die Wiederzulassung nicht erlangen werden. Also wir sind hier in Sachen Zulassung sehr gut sortiert und natürlich gibt es immer das klassische Beispiel von den Adjuvantien. Aber was ist denn der Sinn solcher Formulierungen? Die Wirkstoffmenge zu reduzieren. Und dann sind wir bei den 95.000 Tonnen, in die Sie, glaube ich, auch das CO2 und solche Produkte mit eingerechnet
haben. Nein, das habe ich nicht. Wenn also
wir,
ohne Gase.
Wenn wir wirklich auf die Mengen schauen und gucken, was Landwirtschaft pro erzeugter Einheit Menge von Getreide oder von Obst und Gemüse oder von Ölsaaten an Pflanzenschutzmitteln verbrauchte, dann ist dieser Aufwand über die Jahre hinweg um nicht ganz 50% gesunken. Und das ist ein Weg, auf dem wir weitergehen. Und da ist natürlich die Applikationstechnik maßgebend. Wenn Sie ein bienengefährliches Pflanzenschutzmittel unsachgemäß und falsch ausbringen zur Flugzeit oder wenn Sie an die Habitate rangehen, dann hat das natürlich negative Eigenschaften. Aber es kommt auf die Anwendung an. Und deshalb müssen wir über Applikationstechnik reden und wir müssen über Flächen reden. Wir müssen über die Bereitstellung von Habitaten reden. Und schauen Sie in die Republik. Die Entomologen sagen uns, dass wir für eine ganze Reihe von Arten, die wir auf der roten Liste finden, einfach das Problem haben, dass die Habitate nicht mehr da sind. Dass sie sehr spezialisiert sind auf einzelne Habitate und dass man im Grunde nur etwas erreichen kann, wenn man diese Habitate bereitstellt. Wir haben natürlich einen natürlichen Zielkonflikt. Wir wollen Ernten absichern, wir wollen Qualitäten absichern. Und ich sage Ihnen ein praktisches Beispiel. Raps ist ja eine Pflanze, die für die Honigbienen eine gewisse Rolle spielt. Jetzt haben wir das Neonic-Verbot seit 3 Jahren. Und das führt dazu, dass wir auch unter anderem die Saatgutbeizung nicht mehr machen können. Was ist die Folge? Die Folge ist, dass wir dann Insektizidbekämpfung auf den Standorten, wo der Schädlingsdruck relativ hoch ist, jetzt zusätzliche Behandlungen durchführen müssen, um das in den Griff zu kriegen. Und wir sehen, dass zum Beispiel im Süden der Republik die Rapsflächen massiv zurückgehen, weil die Landwirte sagen, ich will nicht hier 3 oder 4 Insektizidbehandlungen machen müssen. Und wir haben sozusagen eine Situation geschaffen, die niemandem hilft. Deshalb komme ich nochmal auf die Ausbildungstechnik zurück.
Also, beim Raps ist die Wirklichkeit der Imker so, dass die meisten Imker inzwischen abwandern vom Raps wegen der hohen Thiaklopridbelastung. Auch ein Nervengift. Wir haben inzwischen die Belastungen in vielen deutschen Honigen so hoch, dass die Verkehrsfähigkeit in Frage gestellt ist. Vor wenigen Jahren ist die Thiaklopridbelastung deswegen die Grenzwerte 4-fach erhöht worden. Und wir haben eine ähnliche Situation tatsächlich auch mit Glyphosat im Honig. Wir haben kürzlich eine Veranstaltung beim BML gehabt, Landwirtschaftsministerium, weil wir wiederholt seit 2016 solche Fälle haben. Glyphosat wird in Zwischenfrüchte und Futter zum Winterfutter, Ackerfutter gespritzt. Und wir haben zuletzt in Brandenburg eine bis zu 160-fache Belastung über den Grenzwert für zulässige Lebensmittel Lebensmittel. Der Imker muss seinen Honig in die Müllverbrennung fahren. Aber wir müssen gar nicht darüber reden, wie wir die Pestizidbelastung graduell reduzieren. Wir brauchen ein anderes System. Und das ist ganz klar, wenn wir über wissenschaftlich fundierte Aussagen sprechen. Herr Krüsken, dann werden Sie mitbekommen haben, dass der Weltbiodiversitätsrat gerade kürzlich einen umfassenden Bericht zur globalen Artenvielfalt vorgelegt haben. 150 Experten aus 50 Ländern haben jahrelang tausende Studien studiert. Das Ergebnis ist eindeutig. Die Landwirtschaft ist der Hauptfaktor für die Zerstörung der Artenvielfalt und der Ökosysteme. Und das hat ein Niveau erreicht, wo ausdrücklich gesagt wird, dass unsere natürlichen Lebensgrundlagen mindestens genauso bedroht sind dadurch wie durch den Menschen verursachten Klimawandel. Also wir müssen über eine andere Landwirtschaft reden, die auf die Pestizide nicht angewiesen ist. Und das ist ganz klar die ökologische Landwirtschaft, die keine adäquate Förderung durch die EU-Subventionen genießt.
Ich bin Ihnen sehr dankbar für diesen Hinweis auf den Biodiversitätsbericht, weil der sagt auch ganz klar, anders als es sozusagen hier in der deutschen Diskussion manchmal kolportiert wird, dass natürlich Landwirtschaft einen wesentlichen Anteil hat, dass aber der Löwenanteil der Faktoren im Kontext Landwirtschaft Landnutzungsänderungen sind. Das heißt, es werden Naturflächen, Sie alle kennen das Beispiel aus Südamerika oder aus Südostasien, Rodung, die werden umgewidmet. Und das ist nach diesem Bericht der Haupttreiber. Und
wozu werden die umgewidmet?
Die werden natürlich zu
Sojaanbau,
zu Landwirtschaftsflächen umgewidmet. Und dann haben wir wieder das Problem, dass wir eine Nachfrage haben, die sich ihren Weg sucht. Und dass wir hier in Deutschland die Gewichte ein bisschen anders sehen müssen. Sondern das muss man wirklich breiter angehen. Und das Beispiel Glyphosat ist auch insofern schön. Glyphosat-Rückstände im Honig, wie kommen die dahin? Eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, Glyphosat auszubringen zu einer Kultur, die blüht, weil Glyphosat führt unmittelbar zum Absterben der Pflanzensubstanz und dann kann es eigentlich auch nichts geben. Das kommt aus Kornblumenhonig, habe ich mir sagen lassen.
Das kommt auch aus Luzerne zum Beispiel und Löwenzahn.
Ja, aber das spritze ich doch nicht ab, wenn ich
das... Doch, Ihre Kollegen haben das in Brandenburg gemacht. Das war betriebswirtschaftlich sinnvoll. Das ist keine gute fachliche Praxis, aber Standard.
Aber dann sind wir doch wieder bei dem Punkt, wenn ich sozusagen im Kornblumenhonig Glyphosat finde, dann ist das doch eine unsachgemäße Anwendung, wenn ich das zur Sikkation einsetze.
Richtig. Und wissen Sie, was die EU-Kommission uns dazu gesagt hat? Wir haben der EU-Kommission...
Der Zulassung oder des Verbotes von Glyphosat, sondern das ist eine Frage von sachgemäßer Anwendung. Und dann bin ich wieder bei meinem Punkt. Es hilft überhaupt nicht, da pauschale Kritik an dem Vorhandensein von Pflanzenschutz zu üben, sondern es kommt drauf an, wie man es macht.
Ich würde gerne übergehen zur Frage von Lösungen. Herr Krüsken, Sie haben den Habitatverlust angesprochen. Wie kann man auch in der Landwirtschaftsfläche Habitate schaffen? Muss intensive Landwirtschaft bedeuten, dass auf einer Fläche nur die eine Pflanze wächst und nichts anderes?
Ob Sie jetzt die klassische Landwirtschaft nehmen oder die ökologische Landwirtschaft, es ist natürlich schon die Idee eines Ackers, Biodiversität etwas zu reduzieren. Das muss man einfach sehen. Aber man kann natürlich etwas tun. Sie wissen, dass wir im Moment in der Landwirtschaft eine Situation haben, dass wir auf ungefähr, ich weiß nicht, 110.000 Hektar, 117.000 sind es, glaube ich, in irgendeiner Form etwas produktionsintegriert oder auch als Brache tun für Artenvielfalt. Das sind Blühstreifen, das sind Randstreifen und wir haben uns schon die Aufgabe gegeben, das aufzustocken. Und wir haben dafür auch Instrumente, diese Dinge zu honorieren. Die kommen aus der gemeinsamen Agrarpolitik, aus der jetzigen und aus der, die wir in Zukunft haben werden. Wir haben Instrumente in der zweiten Säule. Wir haben die Idee, die die Europäische Kommission auf den Markt gebracht hat, der sogenannten Eco-Schemes, also einer sehr vereinfachten Maßnahme, die produktionsintegriert stattfindet. Und das ist der Schlüssel.
Sprechen wir doch darüber, wo 80% der Subventionen hingehen, auf die Fläche per Gießkannenprinzip, nicht in die zweiten Säule für ökologische Förderung.
Rechnen Sie, Herr Radetzky, wir haben in Deutschland, wenn wir die Kofinanzierung der Länder mit dazu rechnen, irgendwas um die 7,2 Milliarden Euro an Geldern, die in der ersten und in der zweiten Säule verausgabt werden. Und davon ist die klassische Flächenprämie knapp 3 Milliarden Euro. Also das mit den 80% ist schlichtweg falsch.
Herr Krüsken, kann man denn die Flächenprämie abschmelzen, um Agrarumweltmaßnahmen weiter zu fördern? Ist das Ihre Linie?
Man hat ja die Flächenprämie, die gibt es ja nicht nur dafür, dass man Fläche hat, sondern es gibt ja auch noch Cross-Compliance-Bestimmungen.
Cross-Compliance, das sind Umweltbestimmungen, die man einhalten muss, um die Flächenprämie zu bekommen.
Genau so, ja. Danke für den Hinweis. Wenn wir hier die Anreizkomponente stärken und auch Betriebe in die Situation bringen können, dass sie einen Betriebszweig Biodiversität machen, dann ist das etwas, wofür wir auch auf die Bühne gehen, ganz klar.
Herr Radetzky, was ist Ihr Weg?
Es ist ganz klar, dass diese vielen Worte tatsächlich ablenken. Wir brauchen eine Politik, die nicht zu einem weiteren Höfesterben führt. In der Amtszeit von Frau Merkel sind 120.000 Höfe verloren gegangen. Übrig sind 267.000. Wir haben eine Klimabelastung durch die Landwirtschaft und wir haben durch die konventionelle Landwirtschaft, können wir natürlich ausführen, Herr Krüsken. Und wir haben 2008 den Weltagrarrat seine Studien publiziert, gelesen. Und es ist ganz klar aus diesen Ergebnissen, die leider nicht so wahrgenommen werden wie der Weltklimarat, dass die einzige Chance, die Weltbevölkerung zu ernähren, eine Ökologisierung der Fläche ist. Die gleiche Position nehmen auch Institutionen wie Brot für die Welt, Welthungerhilfe ein. Es ist der einzige Weg, gerade die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. Denn wir reden hier auf einem sehr hohen technisierten und ausgebildeten Niveau mit relativ guten Böden. Aber in den tropischen, subtropischen Bereichen, Entwicklungs- und Schwellenländern hilft kein Kunstdünger zur Ertragsverbesserung. Aber 80% der Weltbevölkerung werden von Kleinbauern ernährt. Und da haben wir über eine Ökologisierung der Landwirtschaft eine Vervielfachung des Ertragsniveaus, den Sie mit konventioneller Landwirtschaft nicht erreichen können. Es ist also eine Illusion, unsere Art Pestizid- und Kunstdüngergestützte Landwirtschaft in die Welt exportieren zu wollen.
Noch ganz kurz, Herr Krüsken, weil wir uns schon dem Ende der Sendezeit nähern. Mehr Öko in der Landwirtschaft, ist das ein Weg?
Wir glauben, dass sich ökologischer und klassischer Landbau aneinander annähern. Wir sehen diese Entwicklung seit Jahren und das wird so weitergehen. Und ich zitiere die FAO, die sagt, der Weg ist die ökologische Intensivierung, weil wir haben eine wachsende Nachfrage und wir haben eine schrumpfende Fläche. Und es gilt immer das Prinzip, mit weniger Input mehr machen. Das nennt sich Effizienz und das ist der Schlüssel. Was den globalen Süden angeht, da ist es elementar wichtig, um hier auch sozusagen Landwirtschaft vor Ort zu stärken, dass sie die Landwirte stärken.
So ist es, das wäre in Deutschland auch gut.
Brauchen Marktzugang, sie brauchen Eigentum, sie brauchen Landeigentum, sie brauchen Ausbildung und so weiter und so fort. Zu Deutschland, es ist immer das Wort vom Höfesterben, ja, das klingt immer fürchterlich dramatisch. Und es ist auch hier, häufig sind es Krokodilstränen. Weil was macht den Strukturwandel in der Landwirtschaft? Was treibt ihn wirklich an? Das ist nicht die Agrarpolitik. Das sind Auflagen und das sind Einkommensperspektiven. Und die Romantik der Kleinbauern ist ein bisschen überheblich, weil sie zwingen Leute dazu, mit einem Einkommen von 1985 ihr Leben zu machen.
Und, das ist wohl ein Missverständnis.
Da muss ich ganz klar sagen, man muss auch mit den Ursachen dieses Strukturwandels in der Landwirtschaft ehrlich umgehen. Auflagen machen Strukturwandel und mangelnde ökonomische Perspektive und nicht die Agrarpolitik.
Wir nähern uns dem Ende dieser Ausgabe der Streitkultur. Bernhard Krüsken vom Deutschen Bauernverband und Thomas Radetzky von der Aurelia-Stiftung. Gibt es denn Argumente Ihres Gegenübers, die Sie zum Nachdenken gebracht haben, die Ihre Sichtweise auf das Thema vielleicht etwas geändert haben? Herr Krüsken.
Ja, Herr Radetzky, wir haben ja bei aller Kontroverse doch noch Gemeinsamkeiten. Sie waren ja auch mal, habe ich gelernt, bei unserem runden Tisch Imker, Industrie, Landwirtschaft. Und ich glaube, das Thema ökologische Intensivierung, das sollten wir gemeinsam weiter bearbeiten.
Herr Radetzky.
Ja, ich möchte ehrlich sein und sagen, dass ich keine neuen Gesichtspunkte gewonnen habe. Aber auch der Meinung bin, dass wir einen Dialog brauchen, aber keinen, der beim Bauernverband stattfindet, sondern wir brauchen ein öffentliches Gesprächsforum, bei dem es gilt, ein Bild einer gemeinwohlorientierten, gesellschaftlich akzeptierten Landwirtschaft zu entwickeln. Und wer da mitwirken will oder das in irgendeiner Weise unterstützen will, möge sich gerne bei mir melden.
Das war die Streitkultur für heute. Wir sprachen über Insektenschutz und die Frage, ob Landwirtschaft auch ohne Pestizide möglich ist. Herzlichen Dank an Bernhard Krüsken vom Deutschen Bauernverband und an Thomas Radetzky, Bioimker und Vorstand der Aurelia Stiftung. Gleich geht es hier im Deutschlandfunk weiter mit der Sendung Kultur heute mit Michael Köhler am Mikrofon. Und hier verabschiedet sich Georg Ehring mit Dank fürs Zuhören.